Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
الله أكبر.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hofffertig und widersetzt euch? Und verleugnet einige von ihnen, und andere tötet ihr.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 23. Februar 2021, gleich dem 5. Eswan 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel BDS-Bewegung – Hintergrund und historische Wurzeln. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt. Bei Bedarf wird Urananreicherung bis auf 60% erhöht. Iran. Jeder zusätzliche Zugang der Internationalen Atomenergiebehörde ausgesetzt. Die iranische Regierung begrüßt den Aufruf des Revolutionsoberhaupts, bei der Aufhebung der Sanktionen mit einer Stimme zu sprechen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt, bei Bedarf wird Urananreicherung bis auf 60% erhöht. Die Islamische Republik wird laut dem geehrten Oberhaupt der Islamischen Revolution ihre rationale Position in der Atomfrage nicht verfehlen und je nach den Interessen und Bedürfnissen des Landes Uran bis zu 60% anreichern. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, bezeichnete am Montagabend während eines Treffens mit dem Präsidenten und den gewählten Vertretern der Nation in der Expertenversammlung die Literatur der USA und der drei europäischen Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannien gegenüber der Reduzierung der Verpflichtungen des Irans aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA als arrogante, fordernde, ungerechte und falsche Literatur und erklärte, die Islamische Republik hat ihre Verpflichtungen nach den Lehren des Islam vom ersten Tag an und für lange Zeit erfüllt, aber die Partei, die ihre Verpflichtungen vom ersten Tag an nicht erfüllt hat, waren diese vier Länder. Daher sollten sie gerügt und zur Rechenschaft gezogen werden. Er fügte hinzu, als sich die Vereinigten Staaten aus der Vereinbarung zurückzogen und andere sich ihnen anschlossen, lautete die Anordnung des Korans, dass auch sie die Verpflichtung fallen lassen. Unsere geschätzte Regierung setzte die Verpflichtungen jedoch immer noch nicht aus Kraft und reduzierte nach und nach einige von ihnen. Natürlich sind dies umkehrbar, wenn die andere Seite ihren Verpflichtungen nachkommt. Ayatollah Khamenei sagte, in der Zwischenzeit sagt der internationale zionistische Clown ständig, dass wir dem Iran nicht erlauben werden, Atomwaffen zu erwerben, während ihm gesagt werden sollte, dass weder er noch seine Herren nicht verhindert werden könnten, wenn die Islamische Republik beschließen würde, Atomwaffen zu erwerben. Er betonte, was die Islamische Republik daran hindert, Atomwaffen zu bauen, sind die islamischen Gedanken und Prinzipien, die den Bau von nuklearen oder chemischen Waffen verbieten, die einfachen Menschen töten. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution erinnerte dann an das Massaker an 220.000 Menschen bei den US-Atombomben sowie an die Belagerung der unterdrückten Menschen im Jemen und die Bombardierung von Märkten, Krankenhäusern und Schulen durch westlich gebaute Kampfflugzeuge und sagte, Zivilisten und unschuldige Menschen zu töten sei der Weg der Amerikaner und des Westens und die Islamische Republik akzeptiere diese Methode nicht und denke daher nicht an Atomwaffen. Ayatollah Khamenei betonte, aber wir sind entschlossen, nukleare Fähigkeiten zu erwerben, die den Bedürfnissen des Landes entsprechen und aus diesem Grund wird die Anreicherungsgrenze Irans nicht bei 20% bleiben und dort handeln, wo das Land sie benötigt. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution bemerkte, das Thema Atomwaffen ist eine Ausrede. Sie sind sogar gegen unseren Erwerb konventioneller Waffen, weil sie wollen Iran die Komponenten der Macht zu nehmen. Ayatollah Khamenei verwies auf die Tatsache, dass Kernkraftwerke in naher Zukunft eine der wichtigsten Energiequellen sein werden, indem sie gesündere, sauberere und billigere Energie liefern und bezeichnete das Bedürfnis des Landes nach Anreicherung als selbstverständlich. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution bekräftigte ferner, die Islamische Republik wird sich in der Atomfrage wie auch in anderen Fällen nicht zurückziehen und mit Stärke in Richtung des Interesses und der Bedürfnisse des Landes von heute und morgen vorschreiten. Iran. Jeder zusätzliche Zugang der Internationalen Atomenergiebehörde ausgesetzt. Gemäß dem Gesetz strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Rechte der iranischen Nation ist der zusätzliche Zugang der Internationalen Atomenergiebehörde im Iran ab gestern Mitternacht ausgesetzt worden. Qasem Radi Bobadi, Irans ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien, sagte gestern Abend gegenüber Reportern, ab Montag Mitternacht haben wir keine Verpflichtungen mehr als Schutzmaßnahmen und die erforderlichen Anordnungen sind an die iranische Atombehörde erteilt worden. Radi Bobadi gab letzte Woche bekannt, er habe dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde ein Schreiben vorgelegt, in dem die Suspendierung der freiwilligen Aktionen des Iran im Rahmen des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA mitgeteilt worden sei. Er fügte hinzu, die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergieagentur IAEA von nun an ausschließlich auf der Grundlage von Schutzverpflichtungen fortgesetzt, bis die Aufhebung der Sanktionen auf praktische und greifbare Weise den Weg für den Iran ebne, zu diesen Verpflichtungen zurückzukehren. Das Parlament der Islamischen Republik Iran hat am 1. Dezember letzten Jahres ein Gesetz verabschiedet, das die iranische Regierung verpflichtet, die Zusammenarbeit mit der IAEA einzuschränken, falls US-Sanktionen fortbestehen und auch weitere Schritte zu unternehmen, um ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zu reduzieren. Gemäß Artikel 6 dieses Gesetzes ist die Regierung der Islamischen Republik Iran verpflichtet, innerhalb von 2 Monaten nach Verabschiedung dieses Gesetzes den Aufsichtszugang über das NPT-Zusatzprotokoll hinaus gemäß den Absätzen 26 und 36 Absätzen des Atomabkommens auszusetzen. Die iranische Regierung begrüßt den Aufruf des Revolutionsoberhaupts, bei der Aufhebung der Sanktionen mit einer Stimme zu sprechen. Die iranische Regierung hat den Aufruf des Oberhaupts der Islamischen Revolution Ayatollah Khamenei begrüßt, sich zur Aufhebung der Sanktionen und zur Umsetzung des Gesetzes des Parlaments der Islamischen Republik zusammenzuschließen. In dieser gestern abgegebenen Erklärung hieß es dazu, die Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA entsprachen in vollem Umfang der Verfassung und den Gesetzen des Landes, insbesondere dem Beschluss des Parlaments der Islamischen Republik. In der Erklärung heißt es, die Regierung der Islamischen Republik Iran sehe sich verpflichtet, die Gesetze des Landes umzusetzen, einschließlich des vom Parlament beschlossenen Gesetzes strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Nation. Die Regierung habe die Internationale Atomenergiebehörde IAEA am 14. Februar 2021 offiziell über die Aussetzung freiwilliger Maßnahmen nach dem Zusatzprotokoll informiert, heißt es in der Erklärung. In der Erklärung wurde betont, dass das Ziel der Islamischen Republik Iran und des konkreten Plans der Regierung darin besteht, die Rechte des iranischen Volkes zu verwirklichen, den illegalen Handlungen und Politiken der Vereinigten Staaten intelligent und autoritativ entgegenzuwirken und die grausamen und unmenschlichen Sanktionen gegen das iranische Volk so schnell wie möglich aufzuheben. Schweiz fordert mehr Investitionen in Iran. Der Schweizer Botschafter in Teheran hat sich für Erhöhung von Investitionen in Iran ausgesprochen. Mohammad Borel Nobacht, der Vizepräsident und Leiter der iranischen Planungs- und Haushaltsorganisation, sagte am Montag während eines Treffens mit dem Schweizer Botschafter in Teheran, Markus Leitner, der Grund für die Fähigkeit Irans trotz Sanktionen sind Institutionen, die in Iran gegründet wurden, womit möglich wurde, Entscheidungen unter Sanktionsbedingungen zu treffen. Nobacht wies darauf hin, dass die Beziehungen Irans zu anderen Ländern immer von Höhen und Tiefen begleitet waren. Er fuhr fort, die Priorität für Teheran sind die Beziehungen zu den Ländern, die unter den Bedingungen der Sanktionen bei Iran geblieben sind. Der Leiter der iranischen Planungs- und Haushaltsorganisation betonte auch die Bereitschaft seiner Organisation, die Kooperationskapazität der beiden Länder zu aktivieren. Als Antwort auf die Forderung des Schweizer Botschafters, die durch Sanktionen verursachten Hindernisse für Investitionen ausländischer Unternehmen in Iran zu beseitigen, erklärte er, ich werde ein Team einsetzen, das die Anträge von Schweizer Unternehmen auf Investitionen in Iran prüft und die Probleme untersucht, bis das Ergebnis erreicht ist. Der Schweizer Botschafter in Teheran zeigte sich auch erfreut über die Gespräche zwischen den beiden Ländern auf höchster Ebene und begrüßte die Forderung nach mehr Beteiligung und Investitionen der produzierenden Unternehmen des Landes in Iran. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 0 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wie läuft die US-Politik unter Präsident Joe Biden? Darüber sprachen wir mit dem CDU-Politiker Willy Wimmer. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Ja, guten Tag, Herr Scharoukni, guten Tag nach Teheran.
Ja, vielen Dank. Herr Wimmer, seit gut einem Monat ist der neue US-Präsident Joe Biden im Amt. Vor seiner Wahl kündigte er die Rückkehr seines Landes zu allen internationalen Abkommen und Verträgen, aus denen die frühere US-Regierung unter Donald Trump ausgestiegen war. Für mich ist sehr wichtig als Iraner das Atomabkommen, das internationale Atomabkommen, aus dem die USA ausgestiegen. Jetzt wollen die beiden wieder miteinander sprechen oder dieses Abkommen retten. Aber die beiden stellen Bedingungen. Dazu höre ich gerne, Herr Wimmer, zunächst Ihre Analyse.
Ja, Herr Scharoukni, das ist ja auch die zentrale Frage, mit der wir es derzeit zu tun haben. Was ist überhaupt los in den Vereinigten Staaten und worauf kann man sich einstellen? Sie wissen ja, dass der derzeit im Amt befindliche amerikanische Präsident Joe Biden auf der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, die Vereinigten Staaten sind wieder zurück. Da muss man natürlich auch ein Fragezeichen an diese Aussage hängen, denn wir sehen ja eigentlich voller Entsetzen die innenpolitische Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Es ist eigentlich für eine westliche Demokratie, wenigstens wie wir sie bisher verstanden haben, völlig untypisch und in hohem Maße gefährlich, wenn man innenpolitisch den Feind ausmacht. Auf die Art und Weise wird jedes Gemeinwesen, jeder Staat zugrunde gerichtet und das Recht, ein Land, das für sich zugute hält, eine Demokratie zu sein. Also vor diesem Hintergrund gibt es viele Fragen an die innenpolitische Entwicklung und außenpolitisch natürlich genauso. Man hat ja in den ersten Schritten des amerikanischen Präsidenten Joe Biden gesehen, dass zwischen Atombombern, die an die norwegische, russische Grenze verlegt worden sind, bis hin zu weiteren Aufmarschüberlegungen in Syrien und Flugzeugträgergruppen vor der chinesischen Küste, durchaus sehr martialische Signale gesendet worden sind. Und die Frage, die sich in Europa stellt, ist, kehrt Joe Biden zurück zu der demokratisch-republikanischen Kriegsallianz, wo er ja ein führendes Mitglied war und alle völkerrechtswidrigen Kriege der Vereinigten Staaten massiv gefördert hat, inklusive des Irakkrieges? Oder zeigt sich eine andere Politik, die der Bedürfnislage der Welt angemessener ist? Und da ist natürlich das, was sich im Zusammenhang mit dem Nuklearabkommen mit Ihrem Land zeigt, von zentraler Bedeutung. Wie geht es weiter und welche Signale erhalten wir? Denn wenn wir uns das alles ansehen, ist das nicht nur verheißungsvoll, obwohl es durchaus interessante Signale gibt, wie man an der Verlängerung des Abrüstungsabkommens mit Russland sieht. Aber Amerika, ich sage das mal als Europäer, muss liefern, und zwar, dass es mehr als Krieg kann.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Bleiben Sie dran!
Heute mal was ganz anderes. Heute geht es um den traditionellen Volkssport in Iran. Wie wir in unseren Sendungen schon des Öfteren erwähnten, ist der Sport mit dem Leben der iranischen Bevölkerung fest verknüpft, seit alten Zeiten schon. Bewegung und Sport, unter anderem die so populären traditionellen Sportspiele, sind hierzulande sehr beliebt. Nebenbei, auch der Islam und die Großen im Islam legten Wert darauf, dass sich alt und jung sportlich betätigen. Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam empfahl ganz besonders das Reiten und Schwimmen.
Und was in Iran nach wie vor hochaktuell ist, sind nicht nur Reiten und Schwimmen, sind nicht nur Leichtathletik, Gymnastik oder der allseits beliebte Fußball oder Volleyball, sondern ebenfalls das traditionelle Ringen oder Koshti, wie es hier heißt. Ein, wie gesagt, sehr alter Volkssport, der nach wie vor in nahezu allen Landesteilen intensiv betrieben wird.
Und vielleicht wissen Sie es aus den Sportnachrichten. Die iranischen Ringkämpfer schneiden bei internationalen Ringwettkämpfen immer bestens ab, eben weil sie durchtrainiert sind. Viele sagen, dies sei auf die sogenannten Surkhanes zurückzuführen, also jene Sportstätten, in denen die alten iranischen Sportarten wie der uralte Koshti-Sport trainiert werden.
Ja, und weil man zu diesem Koshti, zu diesem iranischen Ringen, sehr viel Geschicklichkeit, Gewandtheit und auch Muskelkraft benötigt, wurden diese Sportstätten Surkhanes genannt. Genau übersetzt Krafthäuser oder Schwerathletikhallen.
Und weil diese Krafthäuser bzw. Surkhanes zum iranischen Leben und Brauchtum gehören, wollen wir uns heute ein wenig über sie unterhalten. Wie gesagt, die Surkhanes in Iran blicken auf eine viele Jahrhunderte lange Vergangenheit zurück und ihnen zugrunde liegen Werte wie Freiheit, Verteidigung, Ehre, Kühnheit, Heldentum, Fairness, aber auch Bescheidenheit, Tugend und Unterstützung für die Bedrängten und Unterdrückten. Großes Vorbild der Kushti-Kämpfer ist nach wie vor Imam Ali a.s. aus dem Hause des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Und die Sportmittel, die zum iranischen Kushti bzw. Ringen benötigt werden, sind Hinweis auf das Alter dieser Sportart. Es sind Dinge, die den Sportler und seine Kraft trainieren und fördern, wie Mehl, Kabardé, Sang, Tachtechenon.
Zu Ihrer Information, das sind die persischen Bezeichnungen für diese Kushti-Sportmittel, die detailliert zu beschreiben unseren Beitrag in die Länge ziehen würden, weshalb wir darauf verzichten. Nur so viel dazu. Es sind Gegenstände, die zum Training und zur Körperertüchtigung des Kushti-Kämpfers erforderlich sind.
بخشنده مهربان با نسیم سحری.
Wie den Geschichtswerken zu entnehmen ist, ist die heutige iranische Kushti-Sportart die gleiche, die es vor 700 Jahren schon gab. Das heißt, damals, vor 700 Jahren, wurde die noch viel ältere, ursprüngliche Kushti-Methode ein wenig erneuert bzw. reformiert und hat sich seitdem bis in die heutige Zeit so erhalten.
Und auch, um noch einmal auf die Kushti-Trainingsmittel zurückzukommen, auch sie sind aus der iranischen Antike übernommen und abgesehen davon, dass sie die Muskelkraft der Ringer trainieren und zudem auf das Alter des Kushti-Sportes in Iran hinweisen, geben sie Aufschluss über die in grauer Vorzeit übliche militärische Ausrüstung.
Stimmt, beispielsweise die sogenannte Mil. Sie ist ähnlich der alten Keule, die den Kriegern der Antike als Waffe diente.
Und die sogenannte Kabardé, der eiserne Bogen, der den Schwerathletikern als Trainingsmittel dient, er weist auf den Bogen hin, mit dem die Krieger damals ihre Pfeile abschossen.
Und der Sang, eine recht massive steinerne Platte, steht stellvertretend für den Schild, mit dem man Pfeile und Keulenschläge von sich abwehrte.
In der Zeit, als Iran unter der Vorherrschaft fremder Mächte stand, standen die Surkhanes, diese Schwertathletik- oder Kraftsporthäuser, ganz besonders hoch im Kurs. Das heißt, die Jugend und alle, die von Ehrgefühl beseelt waren, fühlten sich ganz besonders von diesen Sportstätten angezogen, ließen sich dort ausbilden und mit religiösen Devisen und in Erinnerung an Edelsinn und Kühnheit Imam Alis, alaihi salam, stellten sie ihre körperliche und psychische Kraft und förderten in ihren Reihen und damit auch in der Bevölkerung den Geist der Einheit und Zusammengehörigkeit.
Diese Surkhanes vermitteln oder lehren jedoch noch etwas anderes, und zwar Höflichkeit und Bescheidenheit. Aus diesem Grunde sind ihre Eingangstüren so niedrig gehalten, dass sich sogar auch nur mittelgroße Sportler bücken müssen, um durch sie hindurchgehen zu können. Darum, damit alle, die eintreten, von vornherein daran erinnert werden, Hochmut, Selbstgefälligkeit und derlei sind fehl am Platze, hier und überall im Leben. Auch wenn wir noch so stark und wendig sind, haben wir bescheiden zu sein und unsere Mitmenschen, einschließlich unserer Rivalen, zu ehren und zu respektieren.
Auch dies ein sehr wichtiger Aspekt im iranischen traditionellen Kushti-Sport. Wie aber sind diese Surkhanes eingerichtet? Wie sehen sie aus? Nach ein paar Takten Musik werden Sie es erfahren.
Kemo Zandaron شهر ما یاد باد.
Es sind in der Regel hohe Räume mit Kuppeldach, also unter einem hohen Gewölbe wird trainiert und gesportelt, oder aber Hallen, deren Decken in einer Art Turm oder Minarett verlaufen. Mittelpunkt der Sporthalle ist das sogenannte Sachen, ein Platz, um den herum die Zuschauer Platz nehmen und den Koshti-Sportlern zusehen.
Nebenbei, die Koshti-Sportler tragen Hosen aus Leder oder festem Stoff, die ein wenig unterhalb der Knie abschließen. In diesen Hosen betreten sie den Platz, also das Sahen, und gehen auf das Goat, die Vertiefung im Platz, zu.
Diese Vertiefung ist einen halben Meter tief in das Sahen eingelassen. Sie ist vier- oder aber achteckig, geräumig und ihr Boden ist eben. Sobald die Koshti-Kämpfer in besagtes Goat springen, erfolgt zunächst ihre Ehrenbezeugung, die ebenfalls typisch ist für das traditionelle Koshti. Das Training leitet der sogenannte Medon Dor ein, dieweil der Morshed, der einen besonderen Platz in der Sporthalle einnimmt, im Takt mit den Koshti-Turnübungen der Koshti-Sportler auf seine Trommel schlägt und dazu epische Verse vorträgt.
شیروان همیشاد گردد زبو یا شیروان.
Der traditionelle Koshti-Sportler hat verschiedene Ausbildungsphasen hinter sich zu bringen, bis ihm der Rang eines versierten Koshti-Gir zugesprochen wird. Die Koshti-Amateure bzw. jene, die sich noch im Anfangsstadium befinden, werden Nuche genannt. Sie werden von den Pishkesfat, also den versierten Koshti-Sportlern, ausgebildet und lernen alles, was ein richtiger Koshti-Gir bzw. Pahlavan wissen muss, sämtliche Techniken. Nach einigen weiteren Ausbildungslehrgängen erhalten sie den Grad eines erprobten Koshti-Girs.
Mit anderen Worten, sie beherrschen nun die Koshti-Techniken, Koshti-Regeln, haben inzwischen auch ihre gute Sportmoral und ethischen Qualitäten bewiesen, können als Medon Dor auftreten, sind in der Lage, Anfänger auszubilden und zeichnen sich durch Kühnheit und Bescheidenheit aus und haben daher nun den Rang eines versierten, erprobten Koshti-Girs, eines Pishkesvat. Wenn sie das Surkhane betreten, schlägt der Morshed zu ihren Ehren die Trommel und lässt das Glöckchen, das vor ihm hängt, erklingen. Auf diese Weise kündigt er ihre Ankunft an, ebenso wie für die großen Koshti-Kämpfer, die bei Wettkämpfen Leistungen erbrachten bzw. Auszeichnungen erhielten.
Und auch die, die den Koshti-Sport effektiv unterstützen und fördern. Auch ihre Ankunft wird durch Trommelschläge des Morsheds und Glockentöne angekündigt.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, darum ganz kurz noch dies. Eingeleitet wird das Koshti-Training mit bestimmten geschmeidigen Tonübungen, die den Körper für die weiteren, schwereren vorbereiten und denen dann das eigentliche Ringen, einschließlich der verschiedenen Kampftechniken, also das traditionelle Koshti-Giri, wie es hierzulande heißt, folgt.
Und alles in einer recht sportlichen Atmosphäre, die getragen ist von dem Geist der Liebe für Imam Ali, alayhi salam, den großen Kämpfer und Helden der islamischen Geschichte.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
خیال کن روزگارم رو براه، خیال کن رفتی و دلم نمورده، خیال کن مهربون بودی و قلبم کنار تو ازت زخمی نخورده، خیال کن هیچی بین ما نبوده، خیال کن خیلی ساده داری میری، خیال کن بی خیاله خیالم، شاید اینجوری آرامش بگیری. گذشتی از من و ساکت نشستم، گذشتی خیال کن که سرم گرم عزیزم، خیال کن بی تو هیچ دردی نداره، خیال کن زمستونه ولی من توی شبها شب سردی نداره، خیال کن قلب من شکستنی نیست، خیال کن حق من تنها بمونم، خیال کن عاشقم بودی ولی من شاید قدر تو رو هرگز ندونم، گذشتی از من و ساکت نشستم، گذشتی از من و دیدی که خستم، تو یادت رفته کنارت بودم و زخماتو بستم، کنارت بودم و زخماتو بستم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel BDS-Bewegung – Hintergrund und historische Wurzeln. Weiterhin guten Empfang.
Die Bewegung Boycott, Disinvestment and Sanctions, die international zu Boykottaktionen gegen Israel aufruft, ist der Gegenstand eines sechsteiligen Beitrags. Es folgt nun der erste Teil dieses Beitrages. Boycott, Disinvestment and Sanctions. Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, abgekürzt BDS, ist eine transnationale, nichtstaatliche politische Kampagne, die Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, um ihre am 9. Juli 2015 beschlossenen Ziele durchzusetzen. Israel müsse die Okkupation und Kolonisierung allen arabischen Landes beenden, das Grundrecht seiner arabisch-palästinensischen Bürger auf volle Gleichheit anerkennen und das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf eine Rückkehr in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum gemäß UN-Resolution 194 schützen und fördern. Wir beabsichtigen, den historischen Hintergrund, die Ziele, Funktionen und Erfolge der BDS-Bewegung in sechs Teilen vorzustellen. Im ersten Teil dieser Reihe werden wir uns mit dem Hintergrund und den historischen Wurzeln der Boykott- und Sanktionsbewegung befassen. Jahre sind seit der Errichtung des Besatzungsregimes in den palästinensischen Gebieten vergangen. Und während dieser Zeit haben die israelischen Staatsmänner und Theoretiker immer die Tatsache verschwiegen, dass das israelische Regime auf der Grundlage einer bestimmten Interpretation des Judentums und seiner Errichtung nur auf Gewalt und nicht auf Rechten basierte. Die Boykottbewegung ist Teil der Bemühungen der Persönlichkeiten und freien Nationen der Welt dahingehend, das unterdrückte Volk Palästinas angesichts der Verbrechen des israelischen Regimes zu unterstützen. Historisch gesehen gehen die Wurzeln von Sanktionen und Boykotten auf den irischen Widerstand gegen die britische Herrschaft im 19. Jahrhundert zurück. Tatsächlich kam das Wort Boykott in den 1880er Jahren während des irischen Krieges ins Englische, in dem irische Untertanen gegen britische Kolonialgrundbesitzer kämpften. Die historischen Ursprünge des Wortes Boykott gehen auf einen Mann namens Captain Charles Cunningham Boycott zurück. 1870 leitete er den englischen Nachlass von John Christian. Den Unterlagen zufolge bestand die Aufgabe des Boykottkapitäns darin, Landeinnahmen von 35 Landwirten zu sammeln. Nachdem er jedoch im September 1880 mit der Vertreibung mehrerer Bauern gedroht hatte, weigerten sich andere Bauern, auf dem Gelände von Captain Boycott zu arbeiten. Die Aktion wurde von der Unterstützung der Eingeborenen begleitet, die sich auch weigerten, der Boykott-Familie andere Dienste anzubieten. So zerstörten die Iren den britischen Kolonialagenten ohne Gewaltanwendung. Diese Marginalisierung und Isolation britischen Mannes durch die Iren in den 1880er Jahren veranschaulicht das allgemeine Muster der Boykottpolitik im allgemeinen Sinne. Ein Boykott zur Unterstützung von Menschen, denen ihr Land entzogen wurde, wie im Fall von Palästina. In allen drei Fällen von Irland, Südafrika und Palästina, in denen Boykottrichtlinien angewendet wurden, indigene Völker wurden ihres Landes beraubt und ihr Land besetzt, so dass die allgemeinen Prinzipien des Boykotts in wenigen Worten zusammengefasst werden können: Land, Widerstand, kollektives Bewusstsein und gewaltfreie Methoden. Obwohl die antikolonialen Wurzeln des Begriffs Boykott möglicherweise nicht für alle Boykotte gelten, ist es für Palästina durchaus passend. Palästina war wie Irland und Südafrika ein brutales Opfer des britischen Kolonialismus, welche in der Figur von Sir James Balfour verkörpert ist. Am 2. November 1917 gab der damalige britische Außenminister Balfour nach monatelangen Verhandlungen der britischen Regierung mit der World Zionist Organization eine Proklamation heraus, die als Balfour-Erklärung bekannt ist. In der politischen und nichtrechtlichen Erklärung wurde betont, dass die britische Regierung die Schaffung eines nationalen Wohnraums für Juden in den palästinensischen Gebieten positiv beurteile und alles daran setzen werde, dieses Ziel zu erreichen. Obwohl Balfours Erklärung menschlich und wohlwollend aussah, entsprach sie tatsächlich den Maßstäben des Imperialismus und des Kolonialismus und ihr Hauptzweck bestand darin, die Hilfe der Zionisten in Anspruch zu nehmen, um Großbritannien inmitten von zwei Weltkriegen auf Kosten der Vertreibung unterdrückter Palästinenser zu unterstützen. Zu dieser Zeit veranlasste die ungünstige Kriegslage in Europa, Großbritannien neue Allianzen und Koalitionen zu schmieden, um eine lebenswichtige Atmosphäre in verschiedenen Teilen der Welt zu schaffen. An der russischen Front scheiterte die Allianz der Alliierten und die Vereinigten Staaten waren noch nicht in Weltkriege in Europa verwickelt. Westasien war der einzige Punkt der Hoffnung und das aufgelöste Osmanische Reich bot den Arabern der Region eine historische Gelegenheit, sich von ihren türkischen Herrschern zu befreien und sich Großbritannien anzunähern. Großbritannien begann große Teile Westasiens in dem osmanischen Territorium zu besetzen. London betrachtete Palästina jedoch nicht als Teil eines unabhängigen arabischen Staates, der den arabischen Herrschern in der Region versprochen hatte. Und nach der Balfour-Erklärung bestand es darauf, dieses Land den Israelis zu geben, damit es nicht nur von den Arabern abhängig ist, um seine Interessen zu schützen und die reichen Israelis würden auch diese Unterstützung und Loyalität gegenüber dem Westen einschließen. Mit anderen Worten, das israelische Regime wurde mit dem Ziel gegründet, die illegitimen Interessen von Ländern und Mächten außerhalb der Region in dieser lebenswichtigen Region zu sichern. Und seit 1948 besteht die definierte Aufgabe dieses Besatzungsregimes darin, die Interessen der anderen, der westlichen Länder in Westasien zu schützen und zu verteidigen. Nach der Staatsgründung im Jahre 1948 haben die israelischen Lobbys umfangreiche Anstrengungen unternommen, um das Regime zu legitimieren und ihren früheren Zielen ein weiteres Ziel hinzuzufügen. Dieses Ziel war es, die palästinensische Sache aus den Köpfen der Menschen und Länder der Welt zu löschen. Die Zeit zwischen 1917 und 1948, das heißt der Erste Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, kann als Beginn der Zeit des vollständigen palästinensischen Widerstands bezeichnet werden. 1936 starteten die Palästinenser eine öffentliche Ungehorsambewegung und der Aufstand und Streik dauerte 174 Tage. Es war wohl der längste Generalstreik in der Geschichte, an dem alle von Arabern geführten Organisationen und Medien beteiligt waren. Der Generalstreik endete mit der Intervention kompromittierender arabischer Führer in der Hoffnung, mit Großbritannien zu verhandeln, was natürlich nie zustande kam. Nach 1948 und dem Ende der britischen Herrschaft über Palästina wurden die zionistische Organisation und ihre illegitime Regierung öffentlich und offiziell und Palästina wurde in Sicherheits- und Nichtsicherheitssektoren unterteilt. 90% der Araber waren im Sicherheitssektor. Mit der Zeit wurde die Natur des israelischen Besatzungsregimes klar und Kritik und Widerstand wurden ernster. Die Aufmerksamkeit für die Notwendigkeit, die besetzten Gebiete zurückzuerobern und für die Rechte des palästinensischen Volkes kristallisierte sich zuerst in den bewaffneten Bewegungen heraus und dies ging auf den militaristischen Charakter des Besatzungsregimes zurück. Es ist selbstverständlich, dass ein Regime, das das Land anderer mit Waffengewalt erobert, von Anfang an denselben Waffen und bewaffneten Widerständen ausgesetzt ist, und dies entspricht den Regeln des Völkerrechts. Dementsprechend hat der bewaffnete Widerstand gegen dieses Regime eine längere Lebensdauer als der zivile Widerstand, und die Widerstandsbewegungen haben eine längere Geschichte als die pro-palästinensischen zivilen und rechtlichen Bewegungen. In der Resolution 3379 der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1975 wurde der Zionismus als eine Form von Rassismus bezeichnet und neben das südafrikanische Apartheid-Regime gestellt. Die Resolution wurde vom israelischen Regime und seinen westlichen Verbündeten stark kritisiert. Das Regime behauptete, die Resolution 3379 richte sich gegen die Würde der Juden, sei antisemitisch und zeige keine Sensibilität für den Holocaust. Auf Druck der Vereinigten Staaten und des Westens hob die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 16. Dezember 1991 die Resolution 3379 auf, wobei 12 arabische Länder dagegen stimmten und 7 sich der Stimme enthielten. Die Aufhebung dieser Resolution hatte keine Auswirkungen auf die Verbesserung der öffentlichen Meinung der Welt gegenüber dem Apartheid-Regime und der israelischen Besatzung. Aktionen wie Segregation, Entfremdung, Doppelverhalten, ungleiche Staatsbürgerschaft, Aufbau einer Pufferzone zwischen der Bevölkerung, einer Regierung und nicht gleichberechtigte Dienstleistungen für Menschen in einer geografischen Einheit waren die Gründe für die Anti-Apartheid-Proteste. Und Israel hat all diese Maßnahmen gegen die Palästinenser ergriffen. Daher waren Menschenrechtsaktivisten trotz der Passivität der internationalen Gemeinschaft sensibler für die Aktionen des Regimes. Infolgedessen gab die Bewegung Boycott, Disinvestment and Sanctions ihre Gründung am 9. Juli 2005 bekannt. Ruhollah Saad, ein palästinensischer Experte und Journalist, sagte über die BDS-Bewegung, der Bewegung, die 2005 in den besetzten Gebieten und in der palästinensischen Gemeinschaft unter Beteiligung von 171 palästinensischen Organisationen entstand, schlossen sich inzwischen mehr als 400 internationale Organisationen an. Ihre Tätigkeiten erweitert sich von Tag zu Tag und hat eine qualitative Dimension. Sie hat sich diversifiziert. Die Popularität dieser Bewegung hat sich so stark beschleunigt, dass die Israelis es für eine dringende Notwendigkeit halten, sich ihr zu stellen. Fast alle politischen Führer Israels sind sich einig, diese Bewegung zu beseitigen. Liebe Zuhörer, der effektivste Ansatz, um den Einfluss der BDS-Bewegung zu verbreiten, besteht darin, sie dem Publikum vorzustellen. Die breite Öffentlichkeit auf der ganzen Welt hat keine Kenntnis von den friedlichen und rechtlichen Aktivitäten der Bewegung. Im Einklang mit dieser Mission haben wir versucht, den Hintergrund und die Geschichte der BDS-Bewegung im ersten Teil der Sendung vorzustellen. In den folgenden Teilen erhalten Sie weitere Informationen zu den Zielen und Aktivitäten dieser Bewegung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.